Ich habe mir erlaubt, die PowerPoint-Präsentation zu wechseln, weil über den Abschnitt, der jetzt vor uns liegt, hatte ich mal eine erstellt, die vielleicht etwas anschaulicher ist insgesamt als die sehr knapp gehaltene, wo dann immer nur so Überschriften kommen. Jetzt kommen wir zu diesem wichtigen Thema im Kolosserbrief, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Das ist die Stellung, wie uns der Kolosserbrief sieht. Und da gibt es im Alten Testament in Bezug auf diese Wahrheit ein eindrucksvolles Vorbild. Was wir hier in einem kleinen Zeichnung sehen, das sind 12 aufeinander geschichtete Steine. Dahinter sieht man ein Wasser und Berge. Das Wasser ist der Jordan und die Berge da hinten, das sind die Berge von Moab. Das heißt, diese 12 Steine hatte das Volk Israel beim Durchzug durch den Jordan aus dem Flussbett herausgenommen. Sie haben sie im Nachtlager auf der westlichen Seite, das heißt im Lande Kanaan, zwischengelagert, um sie dann endgültig als ein Denkmal aufzurichten in Gilgal. Das heißt, erst haben sie die Steine aufgerichtet dort, dann fand an diesem Ort die Beschneidung statt und dann wurde dieser Ort später Gilgal genannt, Abwälzung der Schande Ägyptens. Neben diesen 12 Steinen, die letztendlich in Gilgal aufgerichtet wurden, sind noch mit 12 anderen Steinen hantiert worden. Josua hatte den Befehl gegeben, 12 Steine in der Mitte des Flusses aufzurichten, die dann später vom Wasser wieder überspült wurden, als das Wasser wieder seinen normalen Gang ging. 12 Steine waren also im Flussbett, im Wasser, und 12 Steine waren außerhalb des Flussbettes am Ufer im Lande Kanaan. Und um diese 12 Steine geht es. Die 12 Steine, die im Fluss waren, die vom Wasser bedeckt sind, sind ein Bild davon, dass wir mit Christus gestorben sind. Wenn wir uns taufen lassen, werden wir ja unter Wasser getan, ein Bild des Todes. Also die 12 Steine im Fluss sprechen von der Wahrheit, dass wir mit Christus gestorben sind. Die 12 Steine am Ufer, sie sprechen davon, dass wir mit Christus nicht nur gestorben, sondern auch auferweckt sind. Und die Kinder Israel hoben 12 Steine aus der Mitte des Jordan auf, so wie der Herr zu Josua geredet hatte. Und sie brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. Und jene 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua in Gilgal auf. Josua 4, Vers 28. Diese 12 Steine, ein Bild davon, dass wir mit Christus auferstanden sind, das ist jetzt das Thema, das jetzt im Kolosserbrief vor uns steht. Jetzt wollen wir erstmal den Text lesen, Kolosser 2, 11 bis 15. In dem die Fülle Gottes leibhaftig wohnt, in dem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in der ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, das heißt durch das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Über diese Verse wollen wir jetzt ein wenig nachdenken. Dieser Abschnitt, den kann man wirklich direkt neben Josua 4 legen. Wir finden in diesem Abschnitt, dass wir mit Christus auferweckt sind, vorgebildet in diesen 12 Steinen. Wir finden hier, dass wir in Christus beschnitten sind. Diese 12 Steine wurden in Gilgal aufgestellt, dem Ort der Beschneidung. Wir sehen also, wie dieses Bild dort in Josua wirklich auf diesen Text passt. In Christus, dort im Text steht in welchem, nicht? In Christus seid ihr auch beschnitten worden mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Ganz kurz nur, die Beschneidung des Christus meint nicht das, was an dem Herrn Jesus geschehen ist, als er 8 Tage alt war. Der Herr Jesus ist natürlich unter Gesetz geboren worden, wie uns Galaterbrief sagt, und er ist am 8. Tag nach dem Gesetz beschnitten worden. Aber dieser Ausdruck, die Beschneidung des Christus, meint seinen Tod am Kreuz. Und wir sind mit Christus gestorben, wir sind mitgekreuzigt worden. Und das wird hier so zum Ausdruck gebracht, dass dort der Leib des Fleisches, das heißt unser Körper, der durch die Sünde gekennzeichnet ist, der ist praktisch abgetan worden. In Christus beschnitten. Indem ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also das, was uns mit auferweckt hat, ist letzten Endes die wirksame Kraft Gottes. Aber praktisch in unserem Leben eignen wir uns das an durch den Glauben. Und diese wirksame Kraft Gottes, wie wirksam sie ist und wie groß sie ist, wird am deutlichsten bei der Auferweckung des Herrn Jesus, der aus den Toten auferweckt wurde, der Erstgeborene aus den Toten. Das hatten wir schon gesehen. Wir sind nicht nur mit Christus beschnitten, wir sind mit Christus auferweckt. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wir hatten uns beim Einstieg schon erinnert, dass diese Verse 12 und 13 diese Verknüpfungsstelle ist zwischen einerseits dem Römerbrief und andererseits dem Epheserbrief. Römerbrief, mit Christus gestorben. Das sagt der Kolosserbrief auch, geht aber einen Schritt weiter und sagt, wir sind auch auferweckt. Aber andererseits Epheserbrief, wir waren tot und dann brauchten wir Leben und diese Wahrheit haben wir hier. Noch einmal zur Erinnerung, wir waren tot aus zweierlei Gründen, aufgrund dessen, was wir getan haben, das sind die Vergehungen, und aufgrund dessen, was wir sind, die Vorhaut eures Fleisches. Das ist der Körper, der durch das Fleisch, durch die Sünde gekennzeichnet ist. Noch einmal zur Erinnerung, lebendig machen und auferwecken ist nicht ganz dasselbe, hängt zusammen. Lebendig machen ist ein innerer Vorgang, ich bekomme Leben. Auferweckung ist ein Stellungswechsel. Es ist aus dem Grab heraus wieder ans Tageslicht. Bloß, als wir mit Christus auferweckt worden sind, sind wir nicht gleichsam in die alte Welt auferweckt worden, sondern in eine neue Welt. Die Brüder schreiben immer die Auferstehungswelt des Herrn Jesus. Es ist natürlich diese Welt, aber es ist die Welt, in der Christus regiert, in der Christus der Mittelpunkt ist. und nicht die Dinge, die vorher da waren. Wir sind also auch nicht nur mit Christus auferweckt, wir sind lebendig gemacht. Christus ist unser Leben. Entschuldigung, ich muss mal noch zurückgehen. Dieser letzte Teilsatz in Vers 13, in dem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das ist sehr interessant, dass alle diese Wahrheiten immer auf die Basis zurückkommen. Und die Basis ist die Vergebung unserer Sünden. Das ist die wirklich eine Basiswahrheit, dass uns die Sünden vergeben worden sind. Und wie geschah es? Das wird uns jetzt in Vers 14 gesagt. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende, oh, das muss ein Wort sein, entgegenstehende Handschrift, oder früher war das ein Wort, nicht? Heute vielleicht zwei. Entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Diese Handschrift in Satzungen, Geschwister, ist nicht das Gesetz. Das Gesetz ist nicht ans Kreuz genagelt worden. Wir stehen zwar nicht mehr unter Gesetz. Wir sind dem Gesetz gestorben, Römer 7, ganz klar. Ich bin nicht mehr dem jüdischen Gesetz verpflichtet, in keinster Weise. Ja? Ich bin dem Gesetz gestorben, mit Christus dem Gesetz gestorben. Aber dieses, dass die uns entgegende Handschrift in Satzungen meint nicht, dass das Gesetz ans Kreuz genagelt wurde, sondern das meint die Anklageschrift. Eine Anklageschrift ist was anderes wie das Gesetz. Die Anklageschrift ist natürlich basiert auf dem Gesetz und auf dem, was ich getan habe. Ich habe das Gesetz nicht gehalten. Und dann wird, ja, das macht der Staatsanwalt, nicht? Hier bei uns. Der bringt die Anklage vor, wo ich gegen das Gesetz verstoßen habe. Also diese Handschrift in Satzungen ist der Schuldbrief, ist die Anklageschrift. Und die ist gleichsam ans Kreuz genagelt worden. Das heißt, es besteht keine Anklage mehr gegen mich. Römer heißt das so schön, wenn Gott rechtfertigt, wer ist der da verdamme? Wenn die höchste Instanz sagt, gerecht, dann kann kein anderer mehr was anders behaupten. Nicht wahr? In Deutschland ist die höchste richterliche Instanz das Verfassungsgericht in Karlsruhe. Und wenn das einen Spruch erlassen hat, dann gibt es kein untergeordnetes Gericht, das einen Spruch dieses Verfassungsgerichtes aufheben könnte. Das ist die höchste Gerichtsbarkeit in Deutschland. Und wenn sie gesprochen hat, dann ist Ende. Und das ist ja nur im irdischen Bereich. Gott ist die höchste Instanz. Und wenn Gott rechtfertigt, dann ist keiner mehr, der eine Klage vorbringen kann. Hier wird das so ausgedrückt, dass praktisch der Schuldbrief oder die Anklageschrift gegen uns ans Kreuz genagelt wurde. Die Schulden sind bezahlt. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe, das ist das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Ich halte das für einen ganz wunderbaren Vers. Wenn wir nach Golgatha schauen, dann müssen wir eigentlich sagen, ist denn dort auf dem Kreuz nicht der Herr Jesus ausgezogen worden? Er wurde doch entkleidet. Man hat seine Kleider weggenommen. Er wurde doch öffentlich zur Schau gestellt. Das Kreuz war ja gleichzeitig Pranger. Nicht? Im Psalm 22 lesen wir, sie sehen und schauen mich an. Das war dieses zur Schaustelle. Nicht? Das hat der Herr Jesus tief empfunden, wie diese gaffende Menge ihn angeschaut hat. Da war seine Seele verletzt dadurch. Aber hier wird das ganze Geschehen umgedreht. Hier sagt Gott, was dort geschehen ist. Äußerlich scheint der Herr Jesus zur Schau gestellt worden zu sein. Aber was Gott sagt, dass dort, als der Herr Jesus starb, die Fürstentümer und die Gewalten gemeint sind, die bösen Fürstentümer und die bösen Gewalten, also die gefallenen Engel, Satan und seine Dämonen, dass sie dort zur Schau gestellt wurden und dass der Herr Jesus über sie triumphiert hat. Und das sagt auch Hebräerbrief, dass er durch das Kreuz den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Dort, durch das Kreuz, hat der Herr Jesus den Satan endgültig besiegt. Er hatte ihn vorher schon gleichsam gebunden und hat ihm den Hausrat geraubt. Ich denke, dieses Binden geschah gleichsam bei der Versuchung in der Wüste, dass er wo der Herr Jesus hervorging als Sieger, aber den endgültigen Sieg, wo er der Schlange den Kopf zertreten hat, das geschah auf Golgatha. Unser Schuldbrief ist zerrissen, Satan ist besiegt. Das alles hat der Herr Jesus vollbracht. Nun bin ich in dieser nicht dem Text nachgegangen. Wir haben jetzt, jetzt müssen wir geschwind in die Bibel schauen, die Verse 16 bis 23, die ich hier in dieser Präsentation nicht habe. Und dort werden die Gläubigen in Kolossä einerseits gewarnt vor jüdischen Elementen, nämlich vor Essen und Trinken, Neumonde, Sabbate. Und da wird gesagt, das alles sind nur Schatten der zukünftigen Dinge, nicht die Dinge selbst. Dann werden sie gewarnt davor, dass sie vor Satzungen der Welt, und am Ende werden sie gewarnt vor Askese. Ab Vers 21, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Wir wissen, dass das Asketentum auch im Mittelalter, im Mönchstum eine große Rolle gespielt hat. Aber hier die Bibel zeigt uns, dass das fleischlich ist, dass das nicht geistlich ist. Natürlich ist Völlerei genauso fleischlich. Ja, lesen wir im Philipperbrief, deren Gott der Bauch ist. Ja, das eine wie das andere Extrem will Gott nicht. Also wir werden gewarnt hier am Ende dieses Abschnittes vor den jüdischen Ritualen. Diese Gläubigen sollten das nicht tun. Bedenken wir, dass in der Christenheit diese Feste alle fast wieder Einzug gehalten haben. In der Christenheit. Man feiert Ostern, man feiert Weihnachten, man feiert Himmelfahrt. Das ist wie im Judentum, da wurden auch Feste gefeiert. Ja? Wir sehen im Neuen Testament eigentlich nirgendwo, dass ein Tag außer dem ersten Tag der Woche hervorgehoben wird als ein Festtag der Christen. Überhaupt keiner. Wir wissen auch, dass Weihnachten eine reine Erfindung ist, dass dort der Herr Jesus geboren sein soll. Ja? Eine reine Erfindung ist das. Da war eben ein heidnisches Fest und das wollte man den Heiden nicht wegnehmen. Und dann hat man das in ein christliches Fest umfunktioniert, um ihnen ihr Fest zu belassen und hat dann da die Geburt Christi hingelegt. Ja? Höchst unwahrscheinlich, in Israel sind um diese Zeit die Hirten nicht auf dem Feld. Da ist es auch ein bisschen zu kühl in Israel. Also, das sind einfach menschliche Feste. Beachten wir auch, ist das etwas zum Feiern, als der Herr Jesus geboren wurde? Philipperbrief sagt, dass er sich dabei zu nichts gemacht hat. Und das feiern wir? So eine Frage, ob man das feiern soll. Nicht? Und ich weiß, meine Frau hatte mir das mal gesagt, sie ist in der evangelischen Kirche groß geworden. Da wurde Weihnachten gefeiert mit Tannenbaum und allem Möglichen, auch zu Hause. Nicht? Und da waren auch Krippenfiguren und dann das süße Jesulein, nicht? Und sie hat als Kind nie verstanden, nicht gewusst, dass dieses Kind in der Krippe dieselbe Person ist, die am Kreuz stirbt. Sie hat immer gedacht, das sind zwei Dinge. So, ja, in dieser kindlichen Vorstellung war das das süße Jesulein und er hatte mit dem am Kreuz überhaupt nichts zu tun. Aber wir sehen in Philipper 2, dass beides, sowohl die Menschwerdung des Herrn Jesus als auch das Kreuz, eine unendliche Erniedrigung war. Da haben wir in Philipper 2 zwei Stufen, nicht? Man kann die noch aufteilen in viel mehr, aber im Wesentlichen sind es zwei. Er ist Mensch geworden, hat Knechtsgestalt angenommen und als Mensch war er dann gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das wird beides als tiefe Erniedrigung des Sohnes Gottes gesehen. Also ich meine hiermit, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht auf dieser Welle der christlichen Feste einfach mitmachen. Das Neue Testament, wie gesagt, kennt als besonderen Tag eigentlich nur den ersten Tag der Woche und sonst nichts. Die Juden, sie hatten Feste, nicht? Das Passa, das Fest der Erstlingsgabe, das Fest der Wochen, das ist Pfingsten, nicht? Das war ein jüdisches Fest. Wir machen es heute zu einem christlichen Fest. Sie hatten dann noch weitere Feste, Fest des Posaunenhalls, Fest der große Versöhnungstag und das Fest der Laubhütten als letztes im Christentum. Im Neuen Testament finden wir das einfach überhaupt nicht. Die Kirche ist da in jüdische Rituale zurückgefallen. Und nicht nur in den Halten von Tagen, auch mit ihren Gewändern, nicht? Das erinnert ganz stark, das sind ja immer, je höher der geistliche Rang ist, umso besonderer sind die Gewänder, nicht? Die sie tragen. Mit mehr Gold, mit mehr Verzierungen. Das erinnert natürlich an das hohe Priestertum im Alten Testament. Der hatte besondere Kleider. Aber der Apostel Paulus hat nie ein besonderes Kleid getragen. Apostel Petrus auch nicht. Wir hatten Kleider an wie alle anderen Leute. Der Herr Jesus auch. Das sind alles diese äußeren Dinge, das gehört alles zum Judentum. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Und dann, wie gesagt, diese Askese, dieses zu glauben, heiliger zu werden, wenn man seinen Körper gewissen Einschränkungen auferlegt. Wir können nicht heiliger werden, als wir schon sind. Natürlich sollen wir heilig leben, das heißt abgesondert für Gott. Aber wir können nicht irgendwelche Dinge an uns tun, die uns heiliger machen. In all diesen Gefahren standen die Kolosser. Nun wollen wir uns den ersten vier Versen von Kolosser 3 zuwenden. Wir kommen jetzt immer mehr zur Praxis. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das ist eine Tatsache, das ist Wahrheit, soll eine Folgerung haben. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ich will noch mal ein Bild benutzen. Wir hatten vorhin diese 12 Steine, die aus dem Jordan genommen worden waren und in Gilgal aufgestellt worden sind. Das war direkt hinter dem Jordan. So, und jetzt stellt euch mal einen Israeliten vor, der da bei Gilgal gestanden hätte, so bei diesen 12 Steinen. Und er hätte immer nach Osten geguckt, über den Jordan weg nach Moab. Die anderen, die wären schon weitergegangen und der guckt da immer noch über den Jordan zurück nach Moab. Dann hätten die den am Kleid gezupft. Hör mal, du musst dich umdrehen, du guckst in die falsche Richtung. Du musst doch dahin gucken, nach Westen. Dort liegt Kanaan. Nicht zurückgucken über den Jordan nach Moab. Verstehen wir das? Das ist doch ganz einfach. Das war doch ein dummer Israelit, der immer wieder zurück nach Moab guckte. Das war es doch, was sie verlassen hatten. Die sollten doch nach Westen gucken, ins verheißene Land hinein. Das ist es, was hier steht. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, wenn ihr jenseits des Jordan seid, so sucht, was droben ist. Beim Israeliten hieß das, sucht, was in Kanaan ist. Sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Mir ist das in der letzten Zeit so deutlich geworden in Johannes 1. Das sind die ersten Jünger des Herrn Jesus. Es ist Andreas und wahrscheinlich Johannes, der ja nie sich mit Namen nennt in seinem Evangelium. Johannes der Täufer hatte gesagt, siehe das Lamm Gottes. Sie waren hinter dem Herrn Jesus hergegangen. Der Herr Jesus merkt, das dreht sich rum und stellt ihnen eine Frage. Was sucht ihr? Was sucht ihr? Und sie antworten mit einer Gegenfrage und sagen, Rabbi, wo hältst du dich auf? Sie suchten was und wo suchten sie es? Wo suchten sie es, was sie suchten? Beim Herrn Jesus. Sie suchten es bei ihm, denn sie sagten, irgendeine Automatik, ja. Wo hältst du dich auf? Ja, das, was sie suchten, würden sie bei ihm finden, davon waren sie überzeugt. Sie würden es bei ihm finden. So, heute ist der Herr Jesus nicht mehr hier auf der Erde, er ist droben. Das, was wir suchen sollen, ist droben. Warum? Weil Christus dort ist. Alles, was wirklich suchenswert ist, ist immer da, wo Christus ist. Das ist an sich so einfach, ne? An sich ist das ganz klar. Sind auf das, was droben ist. Dieses Suchen meint ja nicht suchen, ich wüsste nicht, wo das ist, sondern suchen meint begehren, verlangen. Das meint dieses Wort suchen. Und wenn ich das verlange, dann denke ich auch darüber nach. Sind auf das, was droben ist. Und jetzt kommt der Gegensatz. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Guckt nicht nach Moab zurück. Denn ihr seid gestorben. Das ist so schön. Warum sollen wir nicht sinnen auf das, was auf der Erde ist? Weil wir gestorben sind. Dem Alten sind wir gestorben. Aber wir sind nicht nur gestorben, wir sind auferweckt. Und trachten nach dem, was droben ist. So. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Glaubt das jeder hier im Raum? Glaubt das jeder? Ja, ich denke schon, nicht? Dass der Herr Jesus zur Rechten Gottes ist? Und in ihm ist alles. Das hatten wir gesehen. Die ganze Fülle Gottes wohnt in dieser Person leibhaftig und er ist droben. Dann sollten alle unsere Interessen dort sein, unsere wirklichen Interessen. Ja, der eine guckt hier nach oben, nicht? Und die rechts, die guckt nach unten. Und die Blickrichtung sollte eigentlich klar sein. Aber wie oft gucken wir in die falsche Richtung? Suchen die Dinge, beschäftigen uns mit all den Dingen, die auf der Erde sind. Und jetzt noch etwas. Es heißt hier nicht auf das, was in der Welt ist. Das würden wir ja noch verstehen. Die Welt wird im Neuen Testament ja oft als das System gesehen, in dem Satan, er ist der Fürst dieser Welt, nicht? Die weltlichen Dinge, ja, Johannes sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Das können wir jetzt, sagen wir als Christen, ja, das verstehen wir. Aber Paulus geht hier noch viel weiter. Er sagt nicht, sind nicht auf das, was in der Welt ist. Er sagt, sind nicht auf das, was auf der Erde ist. Und die Erde ist ja nicht unbedingt was Negatives. Die Erde ist das, was Gott geschaffen hat. Aber das zeigt, wie sehr wir himmlische Menschen sind in den Augen Gottes. Himmlische Menschen. Dass selbst die Erde mit all dem, was eigentlich normal ist, das ist nicht unsere Sache. Für einen Juden war das ganz, einen Juden hätte man niemals sagen können, sinne nicht auf das, was auf der Erde ist. Da waren seine ganzen Verheißungen. Gott hatte gesagt, ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig fließt. In ein Land von Wasserbächen und von Bergen, in ein Land von Weizen und von Gerste und von Granatbäumen und Feigenbäumen und Olivenbäumen und Wein. In ein solches Land bringe ich euch. 5. Mose 8. Das waren alles irdische Segnungen und Verheißungen. Und wenn man einem Jude gesagt hätte, nach den Dingen sollst du nicht trachten, der hätte gesagt, wie bitte? Das sind doch gerade die Dinge, die mir verheißen sind. Natürlich trachte ich danach. Durfte er auch. Aber der Herr Jesus hat uns nicht Äcker und viele Kühe und was weiß ich verheißen. Nein, der hat uns himmlische Dinge verheißen. Er hat gesagt, das ist euer Teil. Nicht die Dinge auf der Erde. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So ein geschnittener, aufgeschnittener Halbedelstein hier, nicht? So eine Ringstruktur. Ja, hat mich so erinnert, da innen drin ist was verborgen, nicht? Wir hatten ja im Kolosserbrief beide Sachen. Wir hatten Christus in uns, durch den Geist Gottes, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt kommt eine ganz andere Sichtwinkel. Euer Leben, unser Leben, Christus ist unser Leben, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir haben, der Herr Jesus ist das ewige Leben. Wir sind nicht das ewige Leben. Nein, wir besitzen ewiges Leben, weil wir Christus haben dürfen. Haben wir ewiges Leben, aber wir sind nicht das ewige Leben. Das ist der Herr Jesus. Und wir können auch niemandem anderen Leben geben. Das kann auch nur der Herr Jesus. Er kann lebendig machen. Er kann Leben geben. Er ist die Quelle dieses Lebens. Und dieses Leben ist, Christus ist bei Gott. Und das heißt verborgen für diese Welt, für diese Menschen, die ungläubigen Menschen. Sie wissen nicht, wo Christus ist. Das letzte Mal, wo sie ihn gesehen haben, war am Kreuz. Die ungläubigen Menschen. Dann wurde er herabgenommen, das haben sie auch noch beobachtet. Wahrscheinlich haben sie auch noch beobachtet, wie er ins Grab gelegt wurde. Und dann wurde dieses Grab zugemacht und versiegelt. Und seitdem hat die Welt Christus nicht mehr gesehen. Er ist für die Welt verborgen. Wir im Glauben können ihn sehen, aber für die Welt ist er verborgen. Und sie wird ihn erst wieder sehen, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt mit den Wolken des Himmels, wie er selbst gesagt hat. Dann werden sie ihn wiedersehen. Aber das wird ihr Gericht sein, für die Ungläubigen jedenfalls. Und nicht nur Christus ist verborgen für die Welt, auch unser Leben. Das heißt, dass was wirklich unser Leben ausmacht. Das, was uns wirklich interessiert, das, wo unser Herz daran hängt, das ist unser Leben. Das ist verborgen. Das versteht die Welt nicht. Die Welt versteht kaum, wenn ihr euch jeden Sonntagmorgen ins Auto setzt und zu der Stätte der Zusammenkunft fahrt. Das versteht die Welt nicht. Dann sagen sie, ja gut, das machen die Kirchenchristen. Aber die fahren ja noch am Mittwochs auch noch dahin. Da kriegen die denn nie genug? Und die ersten Christen, die kamen jeden Tag zusammen. In meiner Studentenzeit war ich unter Gläubigen, die kamen täglich zusammen. Jeden Tag. Ist man jeden Tag hingegangen. Da haben die anderen gesagt, was machen die denn dort? Was haben die denn da? Wir gehen jeden Tag ins Kino oder was weiß ich. Das interessiert die scheint's gar nicht. Ja, unser Leben ist verborgen. Ich habe ja, das ist jetzt ein bisschen persönlich, mein ältester Sohn hat sich ja vom Glauben abgewandt und er kommt aber nicht los. Er beschäftigt sich immer wieder damit. Und neulich hat er mir gesagt, Papa, ich verstehe, ich habe eins verstanden, worin ihr euch von mir und den anderen Menschen unterscheidet. Das ist die Bekehrung. Ihr habt eine Bekehrung erlebt. Ich war ja ganz glücklich, dass er das sagte. Da ist er ganz nah dran. Ihr habt eine Bekehrung erlebt. Und hat noch gesagt, die kann euch niemand absprechen. Und dann wollte er Folgendes machen, er ist Fotograf, er wollte meine Frau und mich fotografieren und dann sollten wir unsere Bekehrungsgeschichte erzählen und das wollte er ins Internet stellen. In irgendeiner Form. Ich habe gesagt, nein. Er sagt, Papa, du sprichst doch manchmal über deine Bekehrung. Habe ich gesagt, ja. Aber das tue ich, wenn ich spüre, der Herr möchte das. Und das tue ich in ganz bestimmten Situationen. Aber an sich ist das, was ich erlebt habe als Bekehrung, das ist etwas zwischen mir und Gott. Das ist etwas sehr Persönliches. Und das möchte ich nicht in YouTube finden. Nicht? Das hat dort nichts zu suchen. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es gibt Dinge und Geschwister, es ist manchmal hilfreich für andere Gläubige, wenn wir etwas erzählen von Erfahrungen, die wir mit dem Herrn gemacht haben. Aber wir sollten nicht zu viel davon erzählen. Dann geht etwas von der Schönheit und der Intimität dieser Dinge verloren. Simson hat seinen Eltern nicht erzählt von dem Löwen und von dem Honig. Das war ein Erlebnis, das er mit Gott hatte. Und das behielt er in dieser Intimität. Das war schön, dass er das so machte. Später hat er es verraten. Nicht? Aber am Anfang hat er das verborgen. Und wenn wir ganz intime Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, zu oft sagen, dann verlieren sie etwas von ihrer Schönheit. Also das ist etwas, das haben wir mit dem Herrn erlebt. Lasst uns das nicht alles zum Markte tragen. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das ist jetzt der Gegensatz zu dem Vers vorher. Vorher war, unser Leben ist mit dem Christus in Gott verborgen und verborgen, wie gesagt, vor allem für die Ungläubigen. Aber das wird nicht so bleiben. Einmal kommt der Moment, dann wird Christus wiederkommen. Wird er offenbar werden, und das meint nicht die Entrückung hier, sondern das meint, wenn der Herr Jesus mit uns, nachdem er uns entrückt hat, in Macht und Herrlichkeit kommt. Und dann werden wir mit ihm offenbart werden. Dann wird das, was bisher geheimnisvoll war, verborgen war, sichtbar werden. In Johannes heißt es dann, dann wird die Welt erkennen, nicht glauben, erkennen, dass wir vom Vater geliebt worden sind. Dann werden die Dinge ganz offenbar. Offenbart in Herrlichkeit, aber das ist zukünftig. Fahren wir fort in dem Kolosserbrief, die nächsten Verse. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Ich lasse jetzt ein bisschen was aus. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragen und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ganz praktische Dinge, die uns jetzt hier mitgeteilt werden, als solche, die gestorben sind und als solche, die auferstanden sind. Wir haben hier in diesem Abschnitt Dinge, die beziehen sich darauf, dass wir gestorben sind. Weil wir gestorben sind, oder wie es hier in der Mitte des Textes heißt, weil wir den alten Menschen ausgezogen haben, Vergangenheitsform, wir haben den alten Menschen ausgezogen. Das ist gleichsam, wir sind mit Christus gestorben. Deswegen, weil wir das gestorben sind, sollen wir unsere Glieder töten und sollen wir ablegen Zorn, Wut, Bosheit. Aber wir sind nicht nur gestorben, wir sind auch auferweckt. Wir haben, wie es hier ausgedrückt wird, den neuen Menschen angezogen. Nicht nur den alten ausgezogen, den neuen angezogen. Und weil das ist, sollen wir praktisch jetzt auch, das eine ist Stellung, den alten Menschen ausgezogen, den neuen angezogen, ist Stellung. Und jetzt wird es praktisch. Zieht nun an als Auserwählte Gottes. Gut, also der Stellungsvers, der steht da mittendrin. Ja, das ist den alten Menschen haben wir ausgezogen und den neuen Menschen haben wir angezogen. Das ist Stellung. Und dann kommt die Verwirklichung der Stellung. In der einen Seite töten, ablegen und die andere Seite anziehen. Das ist dann die Praxis. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Was ihr da links oben seht, ich weiß selbst nicht ganz genau, was das ist also irgendein strauchartiges Gewächs, ja, nehmen wir mal an, Johannisbeerstrauch oder irgend sowas. Und ihr seht da unten so eine Rebschere, nicht? Was würdet ihr jetzt mit der Rebschere machen, wenn ihr mit der da oben rumschneiden würdet, an dem Gewächs? Was würdet ihr wegschneiden? Ja, als ich das mal einem kleinen Kind sagte, auch das alte Holz da, das schneiden ja das ab. Der wollte das hier alles stehen lassen, nicht? Das wollte er stehen lassen, so schön glatt und neu. Und das alte wollte alles wegmachen, nicht? Und dann habe ich gesagt, jetzt hast du gerade das Falsche gemacht. Das muss weg hier, ja? Nun, was ist das? Nun, diese Sträucher, das ist auch wie bei Rosen, nicht? Da ist unten, das ist eine Wildrose. Das ist ein wilder Stamm, der nie schöne Blüten hervorbringt. Und dann ist ein Edelreis darauf gepfropft worden. Die Wurzel gehört zur alten Pflanze. Und der Pfropf, der da reinkam, das ist das Neue. So, und dann da irgendwo da unter der Erde, da ist da unterhalb, da ist die Veredelungsstelle. Nicht? Aber unterhalb der Veredelungsstelle, da treibt es immer wieder Sachen raus. Wir haben eben das Fleisch noch an uns und da treibt es raus. Und dann gibt es nur eins, das Ding hier neben und ganz radikal. Nicht? Ab damit. Und nur das Neue. Also das nicht neu, das ist ja schon relativ alt, aber das Veredelte, das muss stehen bleiben, nicht? Das Veredelte muss stehen bleiben und diese Triebe, die aus dem Alten kommen, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Geschwister, wir müssen nur irgendwelche Zeitschriften aufschlagen oder am Kiosk vorbeigehen, nicht? In der Tankstelle oder so. Da, das erste Begriff Hurerei, da sind so ein Drittel aller Zeitschriften, da wird das präsentiert. Nicht? Da wird das präsentiert, was damit zusammenhängt. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Die Magazine sind voll davon. Nicht? Das heißt, das ist wirklich das, was auf der Erde sind, das, was die Welt treibt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das ist die Habsucht. Reicher werden wollen, immer reicher werden wollen, nicht? Ich hatte neulich ein paar Mal über das Buch Rut gesprochen und ich finde das so schön im Buch Rut. In Israel gab es ein ganz tolles Gesetz. Wenn da jemand Misswirtschaft getrieben hat, dem das, wollen wir mal sagen, das bauerliche Handwerk nicht so lag, dann hat er ein paar Missernten vielleicht noch gehabt, dann konnte es sein, er ist verarmt. Und dann brauchte er Geld, um seine Familie zu ernähren. Dann hat er seinen Acker verkauft, nicht? Und dann gab es einen, der konnte gut wirtschaften, der hatte genug Geld, der legte das Geld auf den Tisch, gib mir mal deinen Acker. Und weil der weiter nicht so gut wirtschaften konnte, hat er irgendwann den nächsten Acker verkaufen müssen. Ja, und dann gab es irgendwann die Großgrundbesitzer und dann gab es die armen Schlucker, nicht, die nichts mehr hatten. Aber das war in Israel nicht auf Dauer. Spätestens nach 49 Jahren kam alles an den ursprünglichen Besitzer zurück. In Israel konnten sich nie über Generationen so Kapitalisten ausbilden. Ne? Das gab es nicht. Nach 49 Jahren alles zurück an den ursprünglichen Besitzer. Das ist Gott, Geschwister. Das ist Gott. So macht Gott das. Gott will nicht, dass die einen immer reicher, immer reicher, immer reicher und die anderen immer ärmer und immer ärmer werden. Aber so ist das heute in der Welt. Das ist auf der Erde dieser Habsucht. 90% des Kapitals auf der Erde sind in der Hand von 10% der Bevölkerung. Und 90% der Erdbevölkerung teilen sich die letzten 10% des Kapitals. So sieht das auf der Erde aus. Das hat der Mensch so gemacht. Das sind diese Dinge. Das treibt die Welt um. Die Sexualität und die Habsucht. Und noch einmal, diese Dinge sollen wir bei uns radikal entfernen. Immer wenn da was gesehen wird, weg damit. Das alles sind, bis auf die Habsucht, Sünden des Körpers. Und da wird es sehr radikal gesagt. Da heißt es nicht, legt ab. Jetzt kommt gleich, legt ab. Das ist ein bisschen sanfterer Ausdruck. Hier ist es ganz brutal. Tötet. Also ohne Mitleid, ja, das ist das, was der Herr Jesus auch gesagt hat. Wenn dein Auge dich ärgert, dann reiß es aus. Das ist genau diese Brutalität, die kommt hier auch zum Ausdruck. Das heißt, erbarmungslos gegen diese Triebe vorgehen. Und noch einmal dieses Auge ausreißen und Hand abhacken, das ist natürlich bildlich zu verstehen. Ja. Nicht, dass da jemand meint, er müsste Selbstverstümmelung betreiben. Das ist ein bildlicher Ausdruck. Naja, was der da macht, das sieht man, nicht recht. Hasserfülltes Gesicht, der da rumschreit. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Hier haben wir jetzt dieses Ablegen, so wie man Kleidungsstücke ablegt, ja. Ablegen. Passiert uns das manchmal? Es gibt ja Menschen, die so, muss man sagen, sind mehr extrovertiert, nicht? Die explodieren ein bisschen schneller als die Introvertierten. Das ist ein bisschen auch charakterlich vielleicht. Aber ich glaube, hier ist keiner. Gibt es hier einen im Raum, der noch nie zornig war? Wer streckt mal die Hand? Gibt es hier einen, der noch nie zornig war, der noch nie eine Wut gehabt hat? Also ich muss euch sagen, wenn ich morgens im Berufsverkehr mit dem Auto bin, dann kriege ich schon manchmal die Krise, nicht? Oder wenn ich also jemanden vor mir habe, da darf man 100 fahren, der fährt 70, ja, und ich muss irgendwo hin. Dann wissen wir genau, was dann kommen kann, nicht? Der hört uns ja nicht, was wir im Auto sagen, nicht? Aber Gott hört uns, ja, natürlich. Also wir wissen, das kann uns allen passieren. Übrigens Lästerung, wir bringen das meistens damit in Verbindung, dass wir Gott lästern, dass wir etwas Lasterhaftes über Gott lästern, dass wir etwas Falsches über Gott sagen, aber Lästerung, man kann auch Menschen lästern. Ja? Das bezieht sich nicht nur auf Gott. Das sind jetzt alles Sünden des Mundes. Ja. Und ich glaube, sicher gibt es manche, die, wenn wir nochmal an diese Dinge denken, die sagen, ja gut, das habe ich wirklich, mit der Habsucht ist natürlich so eine Sache, aber die anderen Dinge, das habe ich vermieden in meinem Leben. Da bin ich auch nicht in Sünden gefallen. Aber wer von uns möchte sich freisprechen von dem da? Ganz freisprechen? Das kommt doch viel öfter vor, nicht? Ja, jetzt kommt dieser, vorhin hatte ich gesagt, dieser zentrale Vers. Weil kommt da. Warum sollen wir das tun? Da, weil das stattgefunden hat. Wir haben den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Hier ist es mehr die Sicht, als ob wir das getan hätten. Das geschah aber bei der Bekehrung, ja. Da haben wir den alten Menschen zurückgelassen. Mir hat mal jemand gesagt, ich muss das natürlich, würde ich auch nächstens machen, der alte Mensch, das muss der Schwarze sein, nicht? Und der neue Mensch, das muss der Helle sein, nicht? Muss also austauschen, das ist symbolisch etwas falsch, die Farbgebung hier. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Und hier sehen wir, dieser neue Mensch ist natürlich von Gott erschaffen. Und er wird erneuert, das meine ich eben durch das Wort Gottes und durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes wird er immer in Frische erhalten, dieser neue Mensch. Zieht nun an als Auserwählte Gottes. Vorhin haben wir gesagt, was wir ablegen sollen, alle diese Sünden des Mundes. Und nun kommt, was wir anziehen sollen. Hier ist also so eine römische Toga, das war also ziemlich kompliziert, sich da so mit zu kleiden, nicht? Meistens hatten die da Bedienstete, die das dann auch richtig da rumlegten. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut. Alles Dinge, die wir natürlich in Vollkommenheit bei dem Herrn Jesus finden. Der Herr Jesus ist nicht der neue Mensch. Ja, das kann man so, da kann man das nicht sagen, aber der Herr Jesus ist gleichsam das Muster für den neuen Menschen. Ja. Bei ihm sind alle diese Dinge in Vollkommenheit, das herzliche Erbarmen, die Güte, die Demut, die Sanftmut, die Langmut. Und dann ist interessant, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Das heißt, diese Tugenden werden uns jetzt gezeigt, wir brauchen sie vor allem im Umgang mit den Geschwistern. Weil es hier einander, euch gegenseitig, da können ja nicht die Menschen der Welt gemeint sein. Die Ungläubigen, das ist ja nicht ein gegenseitiges Vergeben. Sondern das meint, im Kreis der Gläubigen müssen wir das alles an den Tag legen. Im Himmel brauchen wir später mal kein herzliches Erbarmen mehr. Im Himmel brauchen wir, für andere Dinge will ich, aber Langmut zum Beispiel brauche ich im Himmel auch nicht mehr, nicht? Weil da nichts mehr zu ertragen gibt, da ist alles vollkommen. Aber hier auf der Erde brauchen wir das alle, auch unter den Gläubigen und gerade unter den Gläubigen. Und beachten wir, Geschwister, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Aber bedenken wir, es gibt Dinge, die, da geht es nicht um Vergebung, da geht es einfach um Ertragen. Wenn der andere zum Beispiel, du selbst bist jemand, der gern immer seine Ruhe hat und ein bisschen so für sich sein möchte, und dann ist jemand, der kann gar nicht allein sein und der rückt dir laufend auf die Pelle, nicht? Der möchte immer mit dir sprechen und so, da gibt es ja nichts zu vergeben. Der sündigt ja gar nicht. Aber seine Art liegt dir nicht so. Dann musst du ihn einfach ertragen. Übrigens, dass du dich dann immer zurückziehst, dann muss der andere dich ertragen. Das ist ja oft so, dass wenn wir so ein bisschen verschieden sind, der eine muss den ertragen und der andere muss den anderen ertragen. Denn jeder meint, am liebsten hätte ich den so gerade, dass es mir passt. Aber so sind wir nun mal nicht. Einander ertragen. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, wenn dann wirklich gesündigt worden ist, gegeneinander, gegenseitig vergebend. Ich denke, das ist hier mehr eine Haltung. Wirklich vergeben kann man nur nach einem Bekenntnis. Aber eine vergebende Haltung muss ich immer haben, eine Bereitschaft zu vergeben, einander vergeben, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Bitte, wenn du eine Klage gegen einen anderen hast, dann beklag dich nicht bei allen anderen Leuten über den. So sollen wir das nicht machen. Gerade nicht. Nicht? Du hast was gegen Bruder oder Schwester so und so und das erzählst du dem Bruder und der Schwester und der und trägst das in die halbe Welt hinaus. Nein, wenn du etwas gegen einen Bruder hast, und zwar berechtigt, dann geh zu ihm hin. Matthäus 18 ist ganz klar. Und das muss untereinander erst bereinigt werden und dann brauchst gar kein anderer mehr erfahren. Kein anderer mehr. Aber wir machen es oft gerade umgekehrt. Wir sprechen mit allen möglichen Leuten über das Fehlverhalten von einem. Und seien wir gewiss, es gibt Leute, die erzählen genauso unser Fehlverhalten überall rum. Denn wir sind auch nicht vollkommen. Aber das haben wir dann ganz ungern, nicht? Das mögen wir gar nicht, dass andere über uns erzählen. Aber wir tun es mit anderen sehr wohl. Wir haben da immer so ein schiefes Maß, ja. Und ich stelle mich ganz darunter auch. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wir wissen von Gott, dass er unsere Sünden in das tiefste Meer geworfen hat. Nicht? Und da reicht so einen langen Angelfaden, gibt es nicht. Und so ein Netz, das so tief runtergeht, um die wieder hochzuholen, das gibt es auch nicht, ins tiefste Meer. Bloß die Sünden unserer Geschwister, die haben wir so tief meistens nicht gebracht. Die sind ganz unter der Oberfläche und da brauchen wir nur den Haken ziehen und haben wir sie wieder oben, nicht? So machen wir das doch. Zu all diesen Eigenschaften zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. All diese Ausdrücke, die wir vorhin hatten, herzliches Erbarmen, Güte, Langmut, Demut, Sanftmut, wenn wir 1. Korinther 13 lesen, viele von diesen Dingen sind einfach Teileigenschaften der Liebe. Ja. Und hier wird diese Liebe als das Band gesehen, das alles das zusammenhält. So. Damit ist diese Präsentation jetzt beendet und wir gehen jetzt einfach mit der Schrift weiter. Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Geschwister, das ist ein so wunderbarer Vers. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Ich verstehe das so. Das ist der Friede, nicht den Christus gemacht hat auf Golgatha. Das glaube ich nicht. Sondern es ist der Friede, den der Herr Jesus hatte als Mensch hier auf der Erde. In allen Umständen war er völlig ruhig. Da war immer Friede. Und so ganz deutlich für mich wird das, als die Jünger mal den Herrn Jesus auf dem Schiff mitgenommen haben. Und dann liegt er da im Hinterteil des Schiffes auf einem Kopfkissen und schläft. Und dann kommt ein Sturm auf und die Jünger sind ganz verzweifelt und sie gönnen dem Herrn Jesus ja den Schlaf. Er hat so viel gearbeitet, aber irgendwann halten sie es nicht mehr aus. Halt. Da kommt zu viel Wasser über Bord und das Schiff neigt sich zu sehr und also jetzt ist mit Schlafen nichts mehr. Dann wird der Hof geweckt. Herr, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen. Da meine ich, da sehen wir den Herrn Jesus, wie er da geschlafen hat. Das war, weil er voller Frieden war. In diesen schwierigen Umständen, ich meine das jetzt übertragen, nicht? Dieses Schifflein in der stürmischen See, das ist ein Bild von widrigen Lebensumständen, die uns entgegen sind. Und dann sehen wir, dass der Herr Jesus völlig ruhig ist. Ich will an eine andere Situation erinnern, aus dem Alten Testament. Da wird Samaria belagert. die wollen den Elisa haben. Und da ist ein Riesenheer um die Stadt und der Knabe von dem Elisa, wie kommen wir hier noch aus der Situation raus? Und der Elisa ist völlig ruhig, der steht da oben praktisch auf der Stadtmauer, guckt da hin und hat überhaupt keine Probleme, nichts. Weil er sieht was anders. Und dann sagt er zu Gott, öffne mal dem Knaben die Augen, öffne mal dem die Augen. Und plötzlich sieht er das himmlische Heer, das um die Stadt lagert und zwischen ihnen und dem feindlichen Heer ist. Und da war der Elisa völlig ruhig. Das Heer hat er die ganze Zeit gesehen. Da meine ich, der war völlig in Frieden, der Elisa. Und wir wissen doch, wie wir sind, ne? Wir sind immer wieder Knabe vom Elisa, oder? Wenn die Schwierigkeiten kommen, dann fangen wir an, nervös zu werden und geschäftig zu werden oder verzweifelt. Das ist ja ein bisschen nach Typ immer verschieden. Die einen ziehen Kopfkissen über den Kopf und die anderen, die fangen an, plötzlich alles Mögliche zu tun, um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen oder abzuhelfen. Je nach Typ verhalten wir uns da ganz verschieden. Aber wer von uns ist völlig ruhig? Völlig ruhig? Die allerwenigsten. Der Petrus da, der war auch verzweifelt in dem Schiff. Aber dann eine Situation in der Apostelgeschichte, da ist der Petrus zum ersten Mal in seinem Leben im Knast. Ich benutze absichtlich dieses Wort. Im Gefängnis, nicht? Zum ersten Mal. Und dann kommt der Engel, um ihn zu befreien. Und was muss der Engel machen? Der muss den Petrus aufwecken. Der hat geschlafen im Gefängnis. Der hat geschlafen. So ruhig war der. So völlig ruhig. Das ist ein ganz anderer Petrus wie in dem Schiff. Da hat er Todesangst gehabt. Da hat er geschlafen. Der hat gelernt. Der Friede des Christus, der hat ihn beherrscht. Ja. Da hat er gelernt. Also wenn ich das erste Mal im Gefängnis kommen sollte, ich hoffe dann höchstens um des Glaubens willen und aus keinem anderen Grund, aber ich weiß nicht, ob ich schlafen könnte die erste Nacht. Ob wir das könnten, ne? Petrus hat es getan. Der Friede des Christus. Wunderbarer Vers. Der Friede des Christus regiere. Das heißt, entscheide in euren Herzen. Da ist eine wichtige Entscheidung zu treffen in meinem Leben, ja? Berufswahl, Ortswahl, Lebenspartnerwahl, sehr wichtige Entscheidung. Wie unruhig können wir da sein? Ist das richtig? Ist das richtig? Ist das das? Oder was ist jetzt? Und immer zappeliger werden wir. Und wenn der Termin herannaht, ich weiß, ich habe das mal mitgekriegt bei einer jungen Schwester, da ging es darum, soll sie jetzt studieren oder soll sie eine Ausbildung machen, eine Lehre? Ja, dann gab es aber einen Stichtag, bis wann man sich angemeldet haben musste, nicht? Oh, das ist, ich kann euch sagen, wenn man diese Frage ernst nimmt, dann kann man ganz schön unter Druck geraten, nicht? Und dann, wenn man dann ganz ruhig ist, übrigens ein kleiner Tipp, wenn solche Fragen anstehen, die entscheidend sind fürs Leben, dann spiel die ruhig mal in Gedanken weiter und dann frage dich, ist mein Herz jetzt dabei ruhig? Ist es ganz ruhig oder ist da irgendwie Unruhe? Ich meine, das geht ein bisschen der Friede des Christus, ja? Regiere in euren Herzen. Und dann lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ach, hier kommen so wunderbare Dinge. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Dazu muss ich es lesen, sonst kann das Wort des Christus nicht reichlich in mir wohnen. Nicht? Und wenn ich es reichlich wohnen soll, dann muss ich auch reichlich lesen. Und dann soll es mein Herz ausfüllen. Ich finde das immer schön, wenn in gewissen Lebensumständen Gläubige, die gerade nicht eine Bibel dabei haben, die auch keine elektronische Bibel haben, wo sie ganz schnell nachgucken können, ja? Nein, die so das Wort Gottes verinnerlicht haben, dass sie in diesen Situationen durch das Wort Gottes geleitet werden. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Ich glaube nicht, dass hier das Zusammenkommen als Versammlung gemeint ist, sondern das ist etwas, was mehr geschieht untereinander. Jetzt fragen wir uns einfach mal, wenn wir als Geschwister so zusammen waren, ich meine nicht in der Zusammenkunft, wo gepredigt wird oder wo gebetet wird oder wo gesungen wird, ich meine so auf privater Ebene. Über was sprechen wir? Über die Politik? Über die Fußballweltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Oder über Sport? Oder über was sprechen wir? Gibt es Verschiedenes, über Musik, alles Mögliche. Oder ist dann überhaupt das, was wir hier lesen, auch einmal dabei, dass wir einander gegenseitig lehren, gegenseitig ermahnen und dass wir auch zusammen singen? Und natürlich soll das Singen da im Herzen anfangen, nicht? Das kann ja auch mal über die Lippen kommen, aber das Herz soll singen. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Nicht wahr, dieser Nachsatz, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Natürlich kann ich nur das dafür Dank sagen, was ich im Namen des Herrn Jesus getan habe. Niemand von uns würde es einfallen, wenn wir gerade gesündigt haben, dafür Dank zu sagen. Das geht ja nicht. Das verschließt ja uns den Mund von selbst. Dafür kann man nicht Dank sagen. Ist an sich eine ganz einfache Sache, wie man prüfen kann, ob das, was man gerade getan hat, ob das getan war für den Herrn und mit dem Herrn. Wenn ich dafür Dank sagen kann, wenn ich Gott dafür preisen kann, dann war es mit dem Herrn getan. Wenn es mir dabei den Mund verschließt, dann war es eben nicht mit dem Herrn getan. Dann war es Eigenwille oder sogar, ja, das ist auch Sünde, nicht? Alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, das war natürlich bei dem Herrn Jesus so, nicht? Wenn wir die Evangelien lesen, alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat, war alles von Gott, nicht? Alles in seinem Leben. Welch wunderbares Vorbild. Dann haben wir in den Versen 22 bis Kapitel 4, Vers 1, da ist sicher die Kapiteleinteilung etwas eigenartig hier, haben wir nun das Arbeitsverhältnis. Möchte ich nicht allzu viel zu sagen. Wir haben die Knechte, also die Arbeitnehmer, würden wir heute sagen. Und dann haben wir in Kapitel 4, Vers 1 die Arbeitgeber. Entschuldigung, ich hatte was überschlagen. Ich dachte doch gerade, das kann ja nicht sein. Vers 18 bis 21 haben wir erstmal das eheliche Verhältnis und dann das Verhältnis Eltern-Kinder und dann das Arbeitsverhältnis, nicht? In all diesem sollen wir den Herrn ehren durch alles, was wir tun. Ich hatte neulich mal in einer Versammlung so versucht mal, da hatten wir den Petrusbrief, und zwar unser königliches Priestertum. Das königliche Priestertum heißt ja, das hier hat auch damit zu tun. Ich soll die Tugenden Gottes verkünden durch mein Leben. Nicht durch meine Klappe, sondern durch mein Leben. Nicht durch Worte, sondern durch das, was ich tue, die Tugenden dessen. Und dann, nicht wahr, die Tugenden Gottes verkünden heißt nicht auf dem Marktplatz zu stehen und zu sagen, ich will euch mal sagen, was Gott ist. Gott ist Liebe, Gott ist Gnade. Dann habe ich die Tugenden Gottes verkündet, aber das meint die Stelle eben gerade nicht. Die Stelle meint, ich soll durch mein Leben das zeigen und nicht auf dem Marktplatz stehen und die Tugenden Gottes herunter sagen. Durch mein Leben soll ich das tun. So, dann habe ich gesagt, ja, unser Leben hat ganz verschiedene Umstände. Da ist die Familie, da ist der Arbeitsplatz, da sind die Nachbarn, da ist die Versammlung. Nehmen wir nur mal so einen Tag, ja? Es kann sein, dass wir an einem so einem Tag in all diesen Bereichen durchgehen. Wenn wir morgens aufstehen, also ich spiele das mal ein bisschen durch, nicht? Die Frau hat aus Versehen den Kaffeefilter nicht richtig eingelegt und das Wasser ist daneben runtergetropft. Und der Kaffee, der sieht aus wie Tee, ja? Was hast du mir denn hier hingestellt? Kann man ja gar nicht trinken. Also du kannst ja anfangen, nicht? Dann sitzt das Kind mit am Frühstückstisch, ist ein bisschen hampelig und stößt ein Milchglas um, zack, bumm, ach, die ganze Decke nass, nicht? Tropft noch auf meine Hose, ich bin schon an der Decke, ja? Tja, das ist mein königliches Priestertum, was ich gerade anfange auszuleben. Verstehen wir das? So kann das doch gehen. Und dann muss ich mich umziehen wieder und ich bin schon zu spät dran. Ja? Jetzt komme ich in den Straßenverkehr. Ampel rot, ja, ich hatte es ja vorhin schon geschildert. Das geht gerade so weiter. Ich explodiere schon wieder. Dann komme ich zu spät zur Arbeit, weil es mir doch nicht gereicht hat. Der Chef steht schon da und wartet und ich kriege das erste Wort zu hören. Ja, dem kann ich ja gerade nichts sagen. Aber mein Mitarbeiter, mein Untergebenen, der kriegt alle meine Laune gleich voll ab, ja. So kann ein Tag laufen. Ja? So kann ein Tag laufen. Und das können wir so weitermachen. Ich sage, das war jetzt Extremsituation. Also ich habe jetzt wirklich alles, was man sonst vielleicht mal ab und zu da und da macht, alles komprimiert auf, ja. Aber kennen wir das nicht? Und so haben wir das hier auch. Alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, tut im Namen des Herrn Jesus. Geschwister, es ist ja an sich schön, was wir tun dürfen, nicht? Wunderbar. Sind wir so bekannt? Manchmal, ich bin manchmal ein bisschen laut zu Hause, nicht? Dann sagt der Nachbar schon mal zu meiner Frau, ist ihr Mann wieder zu Hause? Tja, so ist das doch, oder? Ja, möchte der Herr uns helfen. In allem, am Arbeitsplatz. Was sagen die Mitarbeiter über uns? Sagen sie, der verliert laufend die Geduld? Der ist immer gleich auf 180? Oder was sagen sie? Sagen sie, der ist immer geduldig, der ist immer freundlich, den kann man immer ansprechen? Ich habe noch nie ein böses Wort aus seinem Mund gehört. Der ist immer zuverlässig? Sagen sie das oder sagen sie andere Sachen? In dem allen sollen wir diesen neuen Menschen zeigen. Dann Kapitel 4, Vers 2, wir müssen zum Schluss kommen. Verharrt im Gebet, wacht darin mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Was sollen wir denn noch alles tun? Geschwister, ich mache das immer so. Was sollen wir denn noch alles tun? Jetzt haben wir uns den ganzen Tag schon zusammengenommen. Wir haben versucht, wirklich unserer Frau gegenüber, unseren Kindern gegenüber, im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz. Wir haben immer für alles versucht, recht zu machen. Nicht? Aber es reicht ja noch gar nicht. Jetzt kommen wir abends nach Hause, jetzt wollen wir so richtig uns gehen lassen. Nicht? Füße von uns strecken und jetzt reicht es. Jetzt habe ich mich den ganzen Tag... Nein, verharrt im Gebet. Oh, ist schon schlimm, nicht? Christliches Leben. Was man da alles tun muss, darf. Geschwister, eins will ich, und ist uns das klar, das schaffen wir alleine nicht. Das schaffen wir eben nicht. Das schaffen wir nicht in eigener Kraft, das wollte ich damit deutlich machen. Das können wir nur, wenn wir ganz nahe beim Herrn sind. In uns selbst haben wir dazu, keiner von uns, die Kraft, keiner. Ein solches Leben zu leben, das können wir nicht in eigener Kraft. Vers 5, also das Gebet hier jetzt vor allem für die Diener des Herrn, aber nicht nur dafür. Dann Vers 5 und 6, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Die gelegene Zeit, Auskunft. Wir kennen diesen Vers, Geschwister, stolpern wir manchmal noch darüber, über den Ausdruck, die draußen sind. Was meint denn das? Das meint draußen aus dem Segensbereich Gottes. Da draußen. Draußen meint in der Finsternis. In der Verlorenheit, ja. Draußen. Ohne Gott. Ohne Hoffnung. Die Menschen draußen. Das ist die Mehrheit der Menschen. Draußen. Aus dem Segensbereich Gottes. Da sind sie draußen. Und wir sind nicht draußen, wir sind drinnen. Aber wir haben zu tun, immer wieder mit Menschen, die draußen sind. Und was heißt es hier? Wir sollen in Weisheit wandeln, die gelegene Zeit auskaufend. Geschwister, noch dürfen wir das Evangelium verkündigen. Wie lange das noch geht, wissen wir nicht. Es kann eine Zeit kommen, wo es uns wieder verboten wird. Jetzt ist noch gelegene Zeit. Wir sollen sie auskaufen. Womit kaufst du die Zeit aus? Mit Fußballspielen? Oder mit irgendeinem anderen Zeug? Womit kaufst du die Zeit aus? Mit irgendwas kaufst du die Zeit aus. Mit irgendwas beschäftigst du dich. Womit kaufst du die Zeit aus? Wir sollen die gelegene Zeit auskaufen. Jetzt hier ist ganz besonders gedacht in Bezug auf die Menschen draußen, ja. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ein Beispiel in Gnade mit Salz gewürzt. Johannes 4, die Frau am Brunnen Jakobs. Der Herr Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Macht sich in gewisser Weise abhängig von dieser Frau. Sie ist schon ganz erstaunt. Du, der du ein Jude bist, sprichst mit mir, der ich eine Samariterin bin. Das war gegen die Gepflogenheiten. Die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Das war schon Gnade. Dass der Herr Jesus sie um Wasser bat. Dann entwickelt sich ja ein Gespräch. Wir wissen das, wo der Herr Jesus ihr von dem Wasser spricht, das er geben könne. Und er weckt ihr Interesse. Und dann sagt sie, gib mir dieses Wasser. Sie versteht noch nicht alles. Sie meint, wenn ich das Wasser trinke, dann brauche ich hier nie mehr Wasserschöpfen kommen. Es ist bequem, das ist praktisch. Dann kann ich mir das sparen, diese Arbeit. Aber sie hat Interesse und sie will dieses Wasser haben. Und plötzlich sagt der Herr Jesus, geh, hole deinen Mann. Jetzt kommt das Salz. Jetzt kommt das Salz. Ich habe keinen Mann. Hast du wahr geredet? Einige Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Sie lebt in wilder Ehe, ne? Wahrscheinlich. Und jetzt kommt das Salz. Eure Worte seien alle Zeit. Aber bitte, Geschwister, da steht nicht, ich will den Satz mal anders lesen. Euer Wort sei alle Zeit in Salz mit Gnade gewürzt. Nein, so rum nicht. So rum bitte nicht. Das Grundelement muss die Gnade sein. Und der Salz, eine kleine Beifügung. Wir machen ja ein Essen auch nicht, indem wir einen Pfund Salz reinschütten und dann noch ein paar Beitaten dabei. Das isst keiner von uns. Ist klar, da kommt eine Prise Salz rein, aber nicht mehr. Und so auch, wenn wir mit Menschen sprechen. Der Hauptbestandteil muss Gnade sein. Aber das Salz soll nicht fehlen. Die Gnade geht ans Herz und das Salz geht ans Gewissen. Aber erst hat der Herr Jesus zum Herzen gesprochen und dann zum Gewissen. Wenn wir es umgekehrt machen, geht es immer daneben. Dann verschließen sich die Herzen. Wenn wir zuerst das Gewissen ansprechen, dann macht das Herz zu. Das Herz muss erst erreicht werden. Dann da will ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen, in den Versen 7 bis zum Schluss geht es dann um diese Grüße und um die Umstände des Apostels Paulus. Ich möchte noch nur eins dazu sagen. Wenn man diese Namen, die hier genannt werden, in den letzten Versen, in den letzten 12 Versen, vergleicht mit den Namen, die im Brief an Philemon erwähnt werden, dann muss man eindeutig den Schluss ziehen, auch wenn der Name Kolossä im Brief an Philemon nicht steht, dass Philemon ein Bruder aus Kolossä war. Das ist eine Heimatversammlung. Kolossä war bloß In dem Haus von Philemon kamen ein Teil der Geschwister von Kolossä zusammen, weil es heißt dort, die Versammlung in deinem Hause. Es gab wahrscheinlich so viele Gläubige in Kolossä, dass sie an verschiedenen Orten zusammenkamen, und ein Ort, wo sie zusammenkamen, war das Haus von Philemon. Nur das mal, ist auch der Überbringer des Briefes war dieselbe Person, der Tychikus, der das also gebracht hat, sowohl und auch Epaphras, sowohl nach Kolossä. Also jetzt wollen wir noch ganz zum Schluss gucken, wo diese Stadt eigentlich lag. Sie liegt...
Ephesus, Philadelphia, Kolossä, da.
Hier ist liegt Kolossä, daneben, etwas weiter im Westen, liegt Laodicea. Wir sehen also, das können wir noch dazu sagen, die Sendschreiben in der Offenbarung, diese sieben Sendschreiben. Es gab in der Gegend mehr Versammlungen. Kolossä ist nicht erwähnt, sondern der Geist Gottes hat ganz bestimmte Versammlungen in dieser Gegend ausgesucht, die alle einen unterschiedlichen Charakter hatten, um daran die ganze Kirchengeschichte aufzuzeigen, von Anfang bis Ende. Und da war Kolossä jetzt nicht darunter, obwohl sie genau, wie gesagt, in dem gleichen Gebiet gelegen haben, direkt benachbart zu Laodicea. Wie gesagt, wir haben nachher hier relativ viele Grüße. Das wird eigentlich nur noch übertroffen vom Römerbrief, wo wir noch mehr haben. Aber was will ich nur eine Sache noch zu sagen. Wenn da so viele Grüße kommen, wie im Römerbrief und etwas weniger hier, dann ist das ein Ausdruck der Verbundenheit der Geschwister untereinander. Sind wir so miteinander verbunden? Und jetzt müssen wir bedenken, der Apostel Paulus schrieb aus der Gefangenschaft in Rom diesen Brief. Und da waren Mitarbeiter bei ihm. Und da waren wahrscheinlich Mitarbeiter darunter wie Timotheus, die noch nie in Kolossä waren. Und trotzdem, Grüße. Das ist so schön, diese Gläubigen waren miteinander verbunden. Fühlen wir uns auch verbunden mit jedem Kind Gottes, mit jedem Gläubigen? Wir können nicht an alle denken. Aber dieses ist halt etwas Wunderbares, diese Familie Gottes. Dass wir wirklich Brüder und Schwestern sind. Das ist etwas, was Wahrheit ist wegen dem Christus in uns. Christus ist in meinem Bruder, Christus ist in meiner Schwester. Christus darf in mir sein, und das verbindet uns miteinander. Weil wir alle das gleiche Leben haben. Weil wir alle den gleichen Vater haben, alle den gleichen Herrn, alle den gleichen Geist. Und eigentlich sollte es unter den Gläubigen keine Trennungen geben. Gar keine. Und für mich ist immer ein Trost, dass in dem Moment, wenn der Herr Jesus kommt, er kommt, dann geht es in einem Augenblick. In einem Augenblick sind alle Trennungen unter den Gläubigen vorbei. Für immer und ewig.